herzlich willkommen erstmal, ihr Lieben alle, Mitarbeiter und Gäste. Schön, dass ihr hier seid. Heute Abend starten wir mit einer neuen Lehrserie, und zwar Gesalbt leben. Und heute Abend wird es erstmal um Basics gehen in dem Zusammenhang. Was ist Salbung eigentlich überhaupt? Wie lebt man eigentlich gesalbt? Und wenn ich so in die Runde gucke, denke ich, dass ich hier alle Kenntnisstände vertreten finde. Von Salbung habe ich schon mal irgendwann gehört, aber keine Ahnung, bis zu, ja, Salbung, kannst mich alles fragen, kann ich dir erklären. Deshalb möchte ich beide Gruppen um Geduld bitten und um Verständnis, dass wir heute Abend einmal hier Basics besprechen, die ganz wichtig sind als Grundlage für die ganze Lehrserie. Denn wir haben vor, viele Vorträge in diesem Zusammenhang zu hören, von über Heilung, über wie man als Ehepaar gesalbt lebt, wie man als Künstler gesalbt lebt, alles Mögliche wird abgedeckt werden, aber als Basis brauchen wir einfach ganz normale Infos, grundlegende Infos über das Thema Salbung insgesamt. Ja, ihr Lieben, als Fürbitter vertreten wir ja unsere Welt vor Gott, vor Gottes Thron. Wir als Gebetshausmitarbeiter haben da ja auch ein Stück weit unsere Kernkompetenz, dass wir beten, dass wir vor Gottes Thron stehen und dass wir die Missstände um uns herum ihm bringen, dass wir sein Wort proklamieren, dass wir sagen, Vater, dein Wille geschehe, und sein Wille wird geschehen, wenn wir das sagen vor seinem Thron im Einklang mit Gottes Wort. Das ist einfach wunderbar. Aber als Kinder Gottes und als Botschafter Jesu präsentieren wir ja auch Gott, unseren Herrn, mitten in der Welt. Wir sind ja quasi die Botschafter Jesu in der Welt. Da, wo wir gerade sind, als Familienmenschen, als Berufstätige, als Schüler, Studenten, als Nachbarn, als Freunde, wie auch immer. Wo auch immer wir sind, ob es an der Supermarktkasse ist, egal wo, wir präsentieren in dem Moment Jesus Christus. Das müssen wir uns mal auf der Zunge zergehen lassen. Wir sind Botschafter an Christi Stadt. Und so mancher Mensch hört niemals oder sieht niemals mehr in seinem Leben irgendwas von Gott, außer durch uns. Und es ist ganz wichtig, dass wir wissen, wer wir sind und dass wir entsprechend auch handeln können. Wir sind gewollt, geliebt und gesandt, steht auch in der Mitte des Logos. Das ist ganz wichtig, weil genau in dieser Reihenfolge ist es. Wir sind gewollt, geliebt und dann auch gesandt. Und als Gesandte Gottes, man kann auch Botschafter sagen, haben wir die Salbung des Heiligen Geistes, die es sehr leicht macht, den Himmel auf der Erde zu präsentieren. Aber nochmal zurück zur Frage, was ist Salbung? Darauf möchte ich als erstes kurz eingehen, und dann im zweiten Teil werde ich etwas Praktisches aus meiner eigenen Erfahrung erzählen. Gut, beginnen möchte ich mit einigen Bibelstellen zu Salbung, die das Thema verdeutlichen und uns helfen zu verstehen, was Salbung für uns ganz praktisch bedeuten kann. Oder einfach auch mal so einen Bogen spannen von Moses bis zum Neuen Testament, was Salbung bedeutet. Und wir haben ja schon oft von dem Prinzip der Ersterwähnung gehört, dass es ganz wichtig ist, um einen bestimmten Sachverhalt zu verstehen, im Licht der Bibel einmal zu gucken, wo wurde das als erstes erwähnt. Und hier habe ich mal nachgeschaut und habe gefunden, das war 1. Mose 28, 18. Und zwar steht da, Jakob stand des Morgens früh auf und nahm den Stein, den er zu seinem Haupt gelegt hatte, und richtete ihn auf zu einem Mahl und goss Öl drauf. Also das war das erste Mal, dass so Öl auf etwas gießen, sprich Salben, in der Bibel erwähnt wurde. Und hier kann man sehen, dass es etwas damit zu tun hat, dass Jakob das heiligen wollte. Was heißt heiligen? Heiligen heißt absondern, als nicht gewöhnlich deklarieren sozusagen. Es ist nicht mehr gewöhnlich. Es ist etwas Besonderes für Gott. So hat er Öl auf den Stein gegossen, um das damit zu verbildlichen. Dann gibt es die vielen Bibelstellen, die wir auch im Rahmen der Lehre über Himmelsmuster hatten, als wir über die Stiftshütte gehört haben, dass Moses ja wirklich alles nehmen sollte, alle Gerätschaften und Öl draufgießen sollte, damit die heilig sind für Gott. Also auch hier wurde etwas abgesondert für Gott, indem es mit Öl gesalbt wurde. Also ich habe früher oft auch meine Instrumente, meine Musikinstrumente mit Öl gesalbt. Ich habe immer solche Ideen, aber ich habe einfach gedacht, ich will das auch machen. Ich will zeigen, dass dieses Musikinstrument was Besonderes ist, dass es geheiligt ist und nicht mehr gewöhnlich, nicht mehr für den gewöhnlichen Gebrauch, sondern es ist für Gott allein bestimmt. Das fand ich immer richtig cool. Jetzt heute spiele ich Keyboard und da geht das dann nicht mehr so. Also gut, okay, ich nehme das nicht mehr überall mit hin, sagen wir mal so. Okay, dann zum Neuen Testament, da steht zum Beispiel in 2. Korinther 1, Vers 21, Gott ist es aber, der uns befestigt samt euch in Christus und uns gesalbt hat. Also da steht schon mal drin, Gott hat uns gesalbt. Dann 1. Johannes 2, Vers 27, da steht, und die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch oder bei euch und ihr braucht nicht, dass euch jemand lehrt. Sondern wie euch die Salbung alles lehrt, so ist es wahr und keine Lüge. Und wie sie euch gelehrt hat, so bleibt bei ihm. Und dann nochmal 3. Mose 8, Vers 12. Und goss von dem Salböl auf Aarons Haupt und salbte ihn, dass er geweiht wurde. Also damals haben sie also Dinge und Menschen geweiht für Gott durch Ölsalbung. Der zentrale oder einer der ersten zwei, drei zentralen Verse dieser Salbung für heute steht im Psalm 23, Vers 5. Du salbst mein Haupt mit Öl. Hier spricht einer, der Erfahrung hatte. David war ja jahrelang Schafhirte und er hat diesen wunderbaren Psalm 23 geschrieben und darin viele seiner Erfahrungen als Hirte verarbeitet. Denn er wusste, wovon er sprach. Warum hat damals ein Hirte seine Schafe mit Öl übergossen auf den Kopf? Läuse und andere Insekten konnten sich in das Fell der Schafe setzen und wenn sie in der Nähe des Kopfes kamen oder in die Nähe des Kopfes kamen, konnten sie in die Gehörgänge einkriechen und wenn sie das getan haben, konnte das für das Schaf tödlich enden. Und deswegen, ich weiß nicht, wie die Hirten das heute machen. Heute gibt es bestimmt auch irgendwelche Medikamente oder irgendwelche Möglichkeiten. Aber damals haben sie den Hirten Öl auf den Kopf, haben sie den Schafen Öl auf den Kopf gegossen. Und das machte die Wolle rutschig und glitschig. Und die Insekten konnten so nicht mehr zu dem Ohr des Schafes gelangen. Also die Salbung an dieser Stelle ist zum Schutz, zum Segen, zur Bewahrung und zur Stärkung. Und die zweite Begebenheit, die uns hilft, Salbung zu verstehen, steht in 1. Samuel 16. Da steht die Geschichte, wie der Samuel zu Isai ging, um den nächsten König Israels zu salben. Isai war ein Mann, der viele stattliche Söhne hatte. Und Gott sprach zu Samuel, geh mal genau zu dem Mann, der ist derjenige, der Vater ist von dem zukünftigen König Israels. Und so machte sich Samuel auf den Weg und ging dorthin, um diesen König zu salben, denn Gott hatte auch noch gesagt, füll dein Horn mit Salböl und salbe ihn für mich. Und als er dorthin kam, hat er ja viele verschiedene tolle junge Männer angetroffen, einer stattlicher als der andere und keiner war der Richtige. Und sie haben dann später David geholt, es war die letzte Möglichkeit so, an den hatte keiner mehr richtig gedacht, der bei den Schafen war und gar nicht mal würdig war, so aus der Sicht von Isai, dem Samuel überhaupt vorgestellt zu werden, denn man konnte ja nicht im Traum daran denken, dass der vielleicht mal König wird, aber genau der war es, der David. Und dann hat der Samuel den David holen lassen und hat ihn gesalbt. Und das steht in 1. Samuel 13, Vers 16. Da nahm Samuel sein Ölhorn und salbte ihn mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn geriet über David von dem Tag an und weiterhin. Da merken wir, dass Salbung etwas mit dem Geist des Herrn zu tun hat. Lass uns das einfach mal festhalten, dass da ein Zusammenhang besteht. Okay, also wir haben bisher gesehen, dass Salbung ein Symbol ist für Schutz, für Bewahrung, für Heiligung, Segnung, Stärkung, Erwählung, Ausrüstung, Bevollmächtigung. Denn in dem Moment, als David gesalbt wurde, hat er auch die komplette Ausrüstung gekriegt, um König zu sein. Er wurde noch nicht sofort König, aber die Ausrüstung war von dem Moment an da. Er hatte alles, was er brauchte. Und wir wissen ja aus der Lehrserie Himmelsmuster, dass alles aus der Bündnisbeziehung zwischen Gott und seinem erwählten Volk Israel etwas mit Jesus zu tun hat. Auf Jesus hindeutet, ein Schattenbild auf Jesus hin ist. Und deshalb lasst uns einfach mal schauen, was die Bibel über Jesus in Bezug auf Salbung sagt. Jesus hat sich ja gerne in der Synagoge aufgehalten, um mit den Pharisäern ins Gespräch zu kommen, um die Schriftrollen gemeinsam mit den Pharisäern zu lesen. Und er hat diskutiert, ich denke, so wie das in der Synagoge so üblich ist, und hat dann eines Tages aus einem prophetischen Buch gelesen, aus der Schriftrolle von Jesaja, wo steht: Er hat mich gesalbt und gesandt, zu verkündigen das Evangelium den Armen, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, und die Zerschlagenen zu entlassen in die Freiheit und zu verkünden das Gnadenjahr des Herrn. Und dann sagte Jesus: Das hat sich heute erfüllt vor euren Augen, denn Jesus war gesandt und gesalbt, um all das zu tun. Wozu war die Salbung auf Jesus? Lass uns nochmal zusammenfassen. Das Evangelium zu verkünden, den Armen, die Gefangenen zu sagen, hey, ihr sollt frei sein, den Blinden zu sagen, ihr dürft sehen, die Zerschlagenen zu entlassen in die Freiheit und das Gnadenjahr des Herrn zu verkünden. Dazu war Jesus gesalbt. Und Jesus heißt ja auch, also Jesus Christus heißt ja auch der Gesalbte. Also Christus ist ja nicht der Nachname von Jesus sozusagen, sondern das heißt einfach Jesus der Gesalbte. Und weiß ich zufällig, weil ich ja Christiane heiße, und das heißt die Anhängerin von dem Gesalbten sozusagen. Und das bin ich auch. Amen. Erzähle ich immer meinen Kollegen, wenn die mich fragen, wenn wir so über Namenbedeutungen sprechen: Ja, was bedeutet denn dein Name? Sag ich, ja, mein Name bedeutet Anhängerin von Christus. Und das bin ich auch. Da gucken die mich immer ganz groß an. Ja. In Jesus und durch ihn sind wir gesandt und gesalbt, um die gleichen Werke zu tun wie er. Um so zu leben, zu denken und zu handeln wie er. Königlich, priesterlich, von ihm gesandt und bevollmächtigt. Nachdem Jesus die Erde verlassen hat, hat er ja den Heiligen Geist gesandt. Das steht in Johannes 14, 16. Er hat ihn eigentlich nicht direkt gesandt. Er hat gesagt: Ich werde den Vater bitten, dass er in meinem Namen euch den Heiligen Geist sendet. Und das hat er dann auch getan. Und der Vater hat auch den Heiligen Geist gesendet. Und wir haben die Ausrüstung somit erhalten. Die komplette Ausrüstung, dass wir gesalbt sein können. Die ganze Apostelgeschichte berichtet über das Werk des Heiligen Geistes in und durch die ersten Christen. Er wurde ausgegossen wie Öl. Der Heilige Geist ist unsere Salbung. Er tröstet, er lehrt, er leitet, rüstet aus, gibt Kraft und Vollmacht und Befähigung. Und eine Sache möchte ich noch weiter erzählen, auch zu dem Thema, zu den Basics in Bezug auf Salbung. Und zwar ist das, steht das in Jesaja 10, Vers 27b, das Joch wird gesprengt werden infolge der Salbung. Das ist ein interessanter Vers, finde ich, der zu uns allen redet und der jedem heute Abend was zu sagen hat, da bin ich ganz sicher. Was ist denn ein Joch? Nutztiere, die in ein Joch gespannt sind, können besser geführt werden. Die haben so ein Holz um den Hals, da ist ein Loch drin, wo gerade ihr Hals reinpasst. Das Ganze ist ziemlich schwer und ziemlich starr. Und meistens laufen die zu zweit nebeneinander in diesem Joch und sind komplett dem Willen des Halters ausgeliefert. Die haben keine Möglichkeit, eine andere Richtung einzuschlagen. Die haben keine Möglichkeit, irgendwie vielleicht auch mal woanders hinzugucken. Die sind einfach komplett diesem Willen des Halters ausgeliefert. Und sie haben keinen Spielraum, sich irgendwie frei zu bewegen. Und genauso geht es auch, bildlich gesprochen, vielen Menschen, die unter einem Joch leben, die unter diesem Joch leben. Was kann so ein Joch sein? Es können alle möglichen Ängste sein, falsche Gedankenmuster, Religion. Religion im Sinne von Selbsterlösung. Also wenn man ständig versucht oder wenn man überhaupt versucht, sich zu erlösen durch Anstrengung, durch Einhaltung von Geboten, durch Bravsein. Wenn ich all dies tue, wenn ich jeden Morgen bete und wenn ich jeden Sonntag in die Kirche gehe, dann bin ich gut und dann wird mir nur Gutes passieren und Gott wird für mich sein. Aber das ist ganz schön anstrengend und das ist ein Joch, unter dem man leben kann. Lügen, Gesetzlichkeit können sich wie ein schweres Joch um unseren Hals legen. Und wir sind plötzlich nicht mehr frei, nicht mehr flexibel, um eine andere Richtung einzuschlagen. Unser Weg ist vorprogrammiert, fest eingespannt sozusagen, und wir kommen da nicht mehr raus. Außer durch das Blut von Jesus, durch die Erlösung, die Jesus gebracht hat. Und die gute Nachricht ist, dass wir als Kinder Gottes nicht mehr unter diesem schweren, bedrückenden Joch leben müssen. Unter diesem Joch Angst zu haben, zu versagen, Angst vor Ablehnung, alle möglichen Ängste, Angst vor dem Tod. Wir sind frei. Und wir müssen auch nicht mehr unter diesem Joch der Begrenztheit unserer eigenen Kraft leben, dass wir wie in einem Hamsterrad laufen und am Ende des Tages müde und abgespannt irgendwie irgendwo ankommen, mit schweren Lasten und bedrückt mit Sorgen. Denn jetzt kommt ein weiterer wichtiger Vers zu diesem Thema Salbung. Und zwar sagt das Jesus selbst in Matthäus 11, Vers 28, ein wunderbarer Vers, den ich euch allen zusprechen möchte, von ganzem Herzen heute Abend. Er sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig, müde und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Daraus habe ich entnommen, dass es wohl offensichtlich zwei verschiedene Joche geben muss. Ein schweres, hartes und ein sanftes, leichtes. Und Jesus sagt, sein Joch ist sanft und seine Last ist leicht. Sanft heißt so sanft einfach, so wie mit Perwoll gewaschen oder gespült oder wie auch immer, sanft, weich, nicht hart, nicht schwer, sondern sanft ist das Joch von Jesus. Es ist eine Zusammenarbeit zwischen Jesus und uns und wir folgen ihm gerne. Wir brauchen kein hartes, schweres Joch auf unseren Schultern sozusagen, damit er uns irgendwie leiten kann. Nein, es fließt einfach zusammen. Er sagt, sein Joch ist sanft und seine Last ist leicht. Und der Heilige Geist lehrt uns, wie wir ganz praktisch in der Salbung leben können. Wenn wir seiner Stimme folgen, werden wir den Weg der Sanftmut und der Demut wählen und somit frei von dem schweren Joch der Bedrückung leben können. Das ist fast einer der wichtigsten Verse für heute Abend. Denn wenn Demut die Voraussetzung ist für das leichte und sanfte Joch von Jesus, muss zwingend Stolz zur Folge haben, dass man unter dieses schwere Joch der Angst, der Bedrückung und des Unfriedens kommt. Demut und Gehorsam sind also ein wichtiger Schlüssel, um in der Salbung des Heiligen Geistes leben zu können. Diese Salbung, die laut Jesaja 10, Vers 27 das Joch zerbricht. Und wichtig ist vielleicht auch noch in dem Zusammenhang zu sagen, dass wir alle ein Maß von Salbung haben. In dem Moment, wo wir Jesus eingeladen haben, unser Herr zu sein, wo wir Buße getan haben, umgekehrt sind, mit dem Heiligen Geist erfüllt worden sind, ist ein Maß von Salbung in uns hineingekommen. Aber habe ich schon alles? Oder gibt es vielleicht noch mehr? Ich glaube, da können wir viel von Elisa lernen. Elisa war ja der Prophetenschüler, der Elia nachgefolgt ist und der von ihm gelernt hat und der unbedingt eine Sache wollte. Was wollte Elisa? Wer weiß das? Doppelte Maß, ne? Super. Das doppelte Maß des Geistes, man kann auch sagen, das doppelte Maß der Salbung. Er hatte Durst. Er war nicht zufrieden mit seinem Status quo. Und das lesen wir in 2. Könige 2, 1 bis 10. Ich lese das jetzt nicht vor, der Zeit halber. Aber da steht es wunderbar beschrieben, wie Elisa von Elia geprüft wurde. Der hat ihn wirklich auf Herz und Nieren geprüft, weil er wusste, wenn er diese doppelte Salbung bekommt, ist das nicht alles Zuckerschlecken. Da ist schon einiges an Verantwortung auch mit verbunden und an Konsequenzen. Und deswegen hat er den Elisa sehr genau geprüft. Und er hat sogar versucht, ihn abzuschütteln, weil er gedacht hat, naja, mal gucken, irgendwie vielleicht erübrigt sich das Problem dann ja von selbst. Aber Elisa blieb dran und er ließ sich nicht abschütteln. Und am Schluss fragte Elia ihn, ob es irgendeine Bitte gibt, die er ihm gewähren könnte, bevor er ihn verließ. Und dann sagte Elisa natürlich, also es steht jetzt nicht in den Worten in der Bibel, aber er sagte natürlich wahrscheinlich, Mann, ich möchte nur das eine, nur eins. Das ist der Grund, warum ich dir die ganze Zeit nachgefolgt bin. Das ist der Grund, warum ich dich nicht verlassen habe, sogar als du mich abschütteln wolltest. Ich möchte einen doppelten Anteil von deinem Geist, von deiner Salbung. Und wir haben ja gesehen, dass der Geist Gottes auf David kam, als er gesalbt wurde, und dass es einen engen Zusammenhang gibt zwischen der Salbung und dem Geist des Herrn. Also der Elisa begehrte von ganzem Herzen den doppelten Geist, also die doppelte Salbung. Und er wollte nicht mit weniger zufrieden sein. Und er erhielt auch, worum er bat. Und wisst ihr, ich glaube, dass Gott manchmal Frustration und Scheitern in unserem Leben zulässt, damit wir erkennen, wir brauchen diese Salbung. Wir können nicht ohne. Manchmal versuchen wir, ohne zu gehen. Ne? Wir denken, okay, wir machen unser Programm. Auch manchmal so in Gemeinden kann man das beobachten. Es wird so abgespult, ne? Das Programm. Dann kommt das Gebet, dann kommt ein Lied, dann kommt das Opfer. Und es ist alles so schön geordnet. Und wenn Jesus, angenommen, Jesus wäre gar nicht da, wäre auch nicht schlimm, wird funktionieren, auch ohne ihn. Und das ist so schade, weil es wäre so toll, wenn man in der Salbung des Heiligen Geistes sein Leben lebt, sei es im Gottesdienst, sei es im Leben, im Beruf. Und wenn man nicht aus eigener Kraft geht, sondern sich ganz auf den Herrn, auf seine Kraft, seine Ausrüstung verlässt. Okay, also ich habe schon gesagt, wir haben alle ein Maß des Heiligen Geistes, ein Maß der Salbung in uns. Aber es gibt mehr und mehr und mehr und mehr und das hört niemals auf. Niemals. Also ich merke, dass ich heute ein anderes Maß an Salbung habe, als ich vor 10 Jahren hatte. Aber ich bin heute immer noch nicht zufrieden und sage, ich möchte mehr her, mehr von dir. Und es gibt so viele Bereiche, wo ich wachsen möchte, wo ich sage, Herr, ich lasse dich nicht, bevor du mich nicht segnest. Ich möchte das sehen in meinem Leben. Und ich gebe nicht auf und ich bleibe dran. Und ich lerne von den vielen Generälen und Generälinnen Gottes, die es gegeben hat schon in der Weltgeschichte, von den vielen Personen in der Bibel, wo wir sehen, wenn sie nicht aufgegeben haben, haben sie das erhalten, worum sie gebeten haben. Wir sollen Hunger haben und nicht aufgeben. Das ist der Schlüssel, um mehr zu bekommen von der Salbung des Heiligen Geistes und zu wachsen darin. Okay, soweit zu den Basics über die Salbung. Also klar, man könnte darüber noch viel mehr sagen. Es gibt ja ganze Bücher, Bibliotheken sind gefüllt mit Büchern zu dem Thema. Und natürlich konnten wir heute nur ganz kurz anreißen, was Salbung alles bedeuten kann und einen kurzen Überblick geben, damit wir auch in Zukunft wissen, wovon wir sprechen bei den nächsten Lehrvorträgen. Und wir werden eben ja auch noch weitere Lehren hören dazu. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die Kollegen, die Lehrkollegen sozusagen, dass die noch das ein oder andere richtig Tolle bringen werden und ergänzen werden, sodass wir am Ende alle viel klüger sind und ein ganzes Bild haben. Das heute ist wirklich nur eine kleine Einleitung ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Jetzt zum zweiten Teil der heutigen Lehre. Laut 1. Petrus 2, Vers 9 sind wir als Kinder Gottes ein Volk von Königen und Priestern. Jesus ist unser höchster König und unser Hohepriester. Keiner ist vergleichbar mit ihm. Aber in Jesus und durch Jesus sind wir auch berufen, sozusagen königlich zu leben, als Könige und Priester zu leben. Wir müssen uns nicht von den Umständen leiten lassen oder treiben lassen, noch schlimmer, sondern wir dürfen mit Jesus herrschen. Natürlich nicht über andere Menschen, sondern zum Beispiel über unsere Tage, über unsere Wochen, über unsere Monate und Jahre, die wir zu leben haben. Und da kommt mein Thema ins Spiel. Also ich hätte euch wirklich viel erzählen können über gesalbt Leben, also alle möglichen Themen, aber auf speziellen Wunsch mache ich nun das bei dieser ersten Lehre und möchte euch einfach mal dran teilhaben lassen, wie ich über meine Tage so herrsche. In Jakobus 3, Vers 4 bis 5 steht etwas sehr Wichtiges für jeden Christen. Und zwar wisst ihr das ja bestimmt alle, dass da drin steht, wie wichtig unsere Worte sind und wie wichtig unsere Zunge ist. Ne? Ich lese den Vers mal vor, weil er so wichtig ist. Ich weiß gar nicht, ob ich den jetzt hier schon mit drin habe. Nee, noch nicht. Lese ich euch einfach mal vor. Und zwar steht da, siehe, auch die Schiffe, so groß sie sind und so rau die Winde auch sein mögen, die sie treiben. Sie werden von einem ganz kleinen Steuerruder gelenkt, wohin die Absicht des Steuermannes will. So ist auch die Zunge ein kleines Glied und rühmt sich doch großer Dinge. Und nun stell dir mal vor, du bist so ein Schiff. Bist du ja auch. Du bist quasi wie ein Schiff. Und du lenkst dein Schiff oder dich durch die Wogen, durch die Stürme des Lebens. Wie machst du das denn jetzt, gemäß Jakobus 3? Also, wie wir das jetzt gelesen haben, machen wir das mit unserer Zunge, mit dem, was wir sagen. Das ist das Steuerruder unseres Lebens. Du bist das Schiff und du lenkst dein Schiff mit deinen Worten. Die Zunge, ein Steuerruder, ein Steuerrad für dein Leben. Und wenn man seine Tage gemäß Gottes Plan leben möchte, und zwar erfolgreich, gesegnet, voller Freude unter seiner fetten Salbung, dann sollte man gut darauf achten, was für Worte man so spricht. Denn wenn wir nicht zufrieden sind mit der Ernte, dann sollten wir überlegen, ob wir vielleicht unsere Saat ändern müssten. Wenn ich morgens in den Tag starte, dann mache ich etwas ganz Bestimmtes. Und zwar gebe ich meinen Tagen prophetische Namen. Denn mir ist bewusst, dass meine Worte einen ganz wichtigen Einfluss auf mein Leben haben. Das steht zum Beispiel auch in Sprüche 18, Vers 21. An der Frucht seines Mundes sättigt sich der Mensch. Am Ertrag seiner Lippen ist er sich satt. Tod und Leben stehen in der Gewalt der Zunge. Und dann habe ich mir einfach auch mal Adam als Vorbild genommen. Adam hatte ja von Gott die Herrschaft über die Erde anvertraut bekommen und offensichtlich gehörte dazu auch, dass er allen Tieren einen Namen gab. Also Gott sagt, herrsche über die Erde und dann sagt er, und gib den Tieren allen mal Namen. Und den Namen, den du dem Tier gibst, den soll er auch behalten für immer und alle Zeiten. Und das ist ein Teil der Herrschaft, die Adam ausgeübt hat. Er hat Namen gegeben. Und das lesen wir in 1. Mose 2, Vers 19. Und Gott, der Herr, bildete aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels und brachte sie zu dem Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Und damit jedes lebendige Wesen den Namen trage, den der Mensch ihm geben würde. Und so mache ich das auch. Also ich habe irgendwie gelernt aus der Bibel, ich soll herrschen. Ich bin der Kopf und nicht der Schwanz. Ich bin gesegnet. Ich soll herrschen. Ich habe das Steuerruder sozusagen in meinem Mund für mein Schiff, für mich. Und so frage ich morgens Gott, was sagst du über diesen spezifischen Tag? Und ich warte auf den Herrn, dass er mir zeigt, dass er mir sagt, was er heute vorhat, was seine Pläne sind für diesen Tag. Manchmal sagt er mir auch, sei vorsichtig, das und das kommt heute auf dich zu. Manchmal höre ich ganz andere Dinge. Ich habe Eindrücke, Bilder und ich habe Ahnung, wie der Tag werden wird. Und dann gebe ich dem Tag einen entsprechenden Namen, sozusagen zusammen mit dem Heiligen Geist. Also ich prophezeie quasi den Willen Gottes über den Tag. Denn ich möchte ja, dass in allen Dingen nicht mein Wille geschieht, sondern Gottes Willen. Denn wir wissen, dass die Worte immer eine große Kraft haben. Egal, ob du als Kind Gottes diese Worte aussprichst oder ob du quasi als Zauberer oder Hexe Worte aussprichst. Worte haben immer eine immens große Kraft. Und der Unterschied zwischen uns und zum Beispiel Hexen oder Zauberern ist, dass wir sagen, nicht mein Wille, sondern dein Wille, Herr, geschehe. Während Hexen und Zauberer diese Worte nutzen, damit ihr Wille geschieht. Das ist ein großer und ein wichtiger Unterschied. Und wenn ich morgens bete, dann sage ich, oh Jesus, ich liebe dich. Und ich weiß, dein Wille ist das Beste für mich. Zeig mir deinen Willen für heute. Und dann möchte ich, dass dieser Wille geschieht. Denn wir haben ja von Jesus auch gelernt im Vaterunser, dass wir sagen sollen, dein Reich komme und dein Wille geschehe. Und daraus würde ich mal entnehmen, ich weiß nicht, wie es euch geht, dass wenn ich nicht sage, dein Wille geschehe, dann geschieht auch wahrscheinlich sein Wille nicht. Warum soll ich das sonst sagen, dein Wille geschehe? Ne? Okay, nehmen wir mal an oder fragen wir uns mal, was könnte denn der Wille Gottes sein? Zum Beispiel für meinen Tag. Zum Beispiel, dass Gerechtigkeit siegt, dann würde ich sagen, ich nenne diesen Tag den Tag der Gerechtigkeit Gottes. Oder dass ich in Freude triumphiere über schwierige Umstände, über schwierige Zeiten, dann nenne ich meinen Tag Tag voller Freude des Herrn. Und ich prophezeie die Freude des Herrn über meinen Tag. Und erkläre so Gottes Wort über meinen Tag und proklamiere seine Verheißung. Und ich nehme mir dabei auch zum Beispiel neben Adam auch Hesekiel noch zum Vorbild. Weil der war ja derjenige, der über das Tal voller Knochen prophezeit hat und gesagt hat, die sollen aufstehen, Haut soll kommen und sie sollen lebendig werden. Er hat prophezeit, Gott hat ihnen gesagt, das und das sollst du sagen und er hat das gesagt und es ist so geschehen und es wurde aus einem Tal voller Knochen eine mächtige Armee. Ich möchte euch nur immer wieder verdeutlichen, wie wichtig das ist, dass ihr die richtigen Worte aussprecht über euer Leben, über euren Tag. Ihr müsst das ja nicht so machen wie ich. Das ist ja auch keine Lehre im Sinne, so wie ich das mache, müsst ihr das jetzt auch alle machen, sondern jeder macht das so, wie der Heilige Geist ihn leitet und lehrt. Aber es ist ein Beispiel. Es ist ein Beispiel für euch, wo ihr vielleicht euch etwas rausziehen könnt für euer Leben. Denn wenn wir Gottes Wort, seinen Willen über unseren Tag prophezeien, dann werden dadurch Weichen gestellt. Und Dinge werden geschehen aufgrund der Übereinstimmung mit Gottes Willen und mit Gottes Wort. Und manchmal nenne ich so einen Tag auch Tag des Sieges, wenn ich eine schwere Prüfung habe oder so, ne? Tag des Sieges. Es wird ein Tag der Freude sein. Ich bin mehr als ein Überwinder. Oder Tag der Freude hatte ich schon. Ja, Andreas? Darf ich eine Frage stellen? Welchen Namen hatte dann heute? Ja, habe ich auch überlegt. Also für den Abend habe ich jetzt keinen speziellen Namen gegeben. Auch heute Morgen habe ich den Tag eigentlich Tag der Heilung genannt, weil ich nämlich ein Problem mit meinem Auge hatte. Eine Bindehautentzündung und ich habe gesagt, ich akzeptiere das nicht und das soll verschwinden und es ist ein Tag der Heilung. Und heute kommt die Heilungssalbung über mich quasi und in dieser Salbung werde ich geheilt und wiederhergestellt und es ist fast nicht mehr rot, also man sieht glaube ich nichts mehr. Ja, bin ich sehr dankbar für. Hier für heute Abend habe ich nämlich, genau was du jetzt sagst, habe ich auch gedacht, vielleicht sollte ich dem Abend einen Namen geben, aber echt, mir ist nichts eingefallen. Ja, also man muss ja auch nicht so weit gehen, dass man jeder Stunde einen eigenen Namen gibt. Ja, genau. Ja, genau. Ich mache das auch manchmal, also besonders gerne über Jahre, wenn ich Geburtstag habe, dass ich dann bete über mein nächstes Lebensjahr und so. Ja. Oder manchmal sage ich auch, heute ist der Tag des überfließenden Bechers aus Psalm 23. Mein Becher fließt über. Und ich sage, das ist ein Tag voller Überfluss, weil mein Gott ist ein Gott, der immer mehr gibt, als ich eigentlich brauche. Er ist ein verschwenderischer Vater. Er ist ein verschwenderischer Gott. Eigentlich verschwenderisch ist das falsche Wort, weil Verschwendung an sich impliziert ja schon was Negatives. Er ist einfach ein Gott, der mehr gibt. Immer mehr. Ein gerütteltes, ein gedrücktes Maß. Und immer mehr, als ich brauche. Überfluss, überfließend. Alles, was ich mir nur erdenken kann, was ich von ihm brauche, gibt er mir im Überfluss. In Fülle. Amen. Und in der Regel erlebe ich auch, wie die Tage sich tatsächlich entsprechend entwickeln und wie der Heilige Geist mich sanft leitet und wie er mir übernatürliche Beziehungen schenkt. Und ich habe das auch schon manchmal in irgendwo kleinen Gruppen erzählt, mal Leuten so erzählt, wie ich das mache, und die haben das auch ausprobiert und haben gesagt, ja, also dass sie auch den Eindruck haben, dass es positiv für sie ist und dass sie das als angenehm empfinden oder als interessant und gerne weiter auch in die Richtung gehen wollen, diese prophetische Deklaration morgens auch schon über ihren Tag zu tätigen. Okay. Also soweit die kleine praktische Erfahrung mit der Salbung des Heiligen Geistes. Hat jemand noch jetzt irgendeine Frage dazu? Spricht für mich? Ich glaube, ich habe alles gut erklärt. Und in den kommenden Wochen werden wir ja noch viele Beiträge zu dem Thema hören. Es wird auf jeden Fall spannend. Ganz herzlich möchte ich schon einmal für die nächsten Lehrerabende einladen. Am 23.04. und am 7.05. Da werden wir Gäste von John G. Lake Ministries bei uns haben zum Thema Heilung. Und wenn du mehr darüber lernen möchtest, wie du in Gesundheit leben möchtest oder leben kannst, dann bist du herzlich eingeladen, vielleicht auch Freunde mitzubringen. Die Tür da hinten kann man auch noch aufmachen und da sind noch ganz viele Stühle. Wir haben genug Platz. Kommt einfach und hört, wie ihr in Gesundheit leben könnt und lernt, wie ihr auch Heilung ganz einfach auch weitergeben könnt. Natürlich können jetzt die lieben Leute uns nicht innerhalb von 2 Stunden zurüsten, dass wir perfekt schon in diesem Thema wandeln können, aber sie können uns Hunger machen auf mehr und sie können uns auch an Basics geben und können uns auch zeigen, wie und wo wir auch weiter lernen können und wachsen können, wenn wir das denn möchten. Okay, bevor wir mit den Austauschgruppen starten, möchte ich mit einem Gebet abschließen. Ja, Vater, wir danken dir für die Salbung. Wir danken dir, dass du den Heiligen Geist gesandt hast. Wir danken dir, dass wir Botschafter Jesu sein können hier auf der Welt. Und wir bitten dich, Heiliger Geist, dass du das, was wir gehört haben, dass du das versiegelst und dass es nie wieder verloren geht von uns. Dass wir immer daran denken, nicht in eigener Kraft, sondern in der Salbung zu gehen. Komm, Heiliger Geist, und lagere dich über jeden hier im Gebetshaus, über jeden, der das am Podcast hört. Komm, Heiliger Geist, lehre uns und bring uns weiter Schritt für Schritt in diesem Thema, damit wir einfach in diesen Lebensstil der Salbung eintreten können, als geheiligte Könige und Priester. Danke, Herr, in Jesu Namen. Amen.